So, vielleicht dürfen wir unsere Diskutanten jetzt hier oben ans Podium bitten. Hier ist genügend Platz für alle, um zu versuchen, aus dieser Fülle von interessanten Einzelbeobachtungen womöglich ein Thema zu machen. Mit der Frage, was die verschiedenen Aspekte außer dem Begriff der Katastrophe gemein haben und was man möglicherweise voneinander lernen könnte. Und auch hier gilt die erste Bitte unseren Referenten, zu dem, was andere gesagt haben oder was einem zwischendurch so eingefallen ist, vielleicht was zu sagen. Vielleicht der Reihenfolge nach.
Vielleicht eine erste Bemerkung, die eine Erfahrung zu formulieren versucht, die Sie vielleicht alle haben. In dem Moment, wo man so interdisziplinär über das Thema Katastrophen nachdenkt, wird man konfrontiert mit einer unglaublichen Heterogenität von Themen, von Methoden, von Fällen, von Beschreibungen, die erstmal sehr verwirrend ist. Und ich glaube, man muss der Versuchung widerstehen, hier allzu früh zu harmonisieren und durchlaufende Linien und Themen zu finden. Katastrophen sind ein Ereignis, das sich nicht an die universitäre Aufteilung von Fakultäten hält. Es passiert sozusagen so viel und es läuft so viel durcheinander und überlagert sich so viel, dass man, glaube ich, die Heterogenität in der Beschäftigung mit Katastrophen erstmal aushalten muss und nicht zu früh versuchen sollte, hier gleich alles auf einzelne Gemeinsamkeiten und auf eine kleine Anzahl von Feldern zu reduzieren. Das ist vielleicht eine erste Vorbemerkung. Einige Punkte, die mir aufgefallen sind. Ich kann jetzt nicht zu allen Stellung nehmen, aber ich will einen Aspekt aufgreifen, der mir selber interessant erscheint bei der Beschäftigung mit Katastrophen und der in dem Vortrag von Frau Tuschen-Kaffier und Herrn Nebel deutlich geworden ist. Wenn wir uns mit Katastrophen beschäftigen, und ich hatte ja versucht, in meinem Vortrag deutlich zu machen, dass das sehr oft im Nachhinein passiert, dass Erfahrungen im Nachhinein produziert und beschrieben werden, hat man genau die Tendenz, die ich vorher gerade negativ skizziert habe, nämlich alles auf bestimmte Skripte, auf Stories, auf Sinndeutungen, auf bestimmte reduktive Formen zu bringen. Und mir ist in Ihrem Vortrag aufgefallen, und das scheint mir ein interessantes Thema zu sein, wie geht man eigentlich mit dem Problem der Kontingenz im Fall von Katastrophen um? Kontingenz ist ja eine Suchformel erstmal. Man erkennt an, dass bestimmte Dinge nicht so verlaufen, wie man sie sich vorgestellt hat, dass Erwartungen enttäuscht werden. Man kann sich zum Teil natürlich auf einstellen darauf, dass die Dinge nicht so laufen, wie man sie erwartet hat, aber trotzdem entscheidend ist für Katastrophen ja doch immer wieder, dass Dinge passieren, mit denen eigentlich niemand gerechnet hat. Selbst gewissermaßen dort, wo man dummes Bedienungspersonal und unglückliche Umstände und sowas alles mit in die Kalkulation einbezieht, macht man dennoch die Erfahrung, dass dann Dinge passieren, mit denen niemand gerechnet hat. Ein Hintergrund, vor dem ich das sage, ist, dass ich Piloten in ihrer Kommunikation in Verkehrsflugzeugen untersucht habe in Simulatoren, Flugsimulatoren, in denen sie trainiert werden und konfrontiert werden mit allen möglichen Unfallszenarien. Und dort entsteht genau das Problem. Es entstehen Unfälle aufgrund von Ereignissen, Verhaltensweisen, mit denen niemand, der sich sozusagen ausmalt, was alles Dummes passieren kann, gerechnet hat. Und mich würde interessieren, wie gehen wir Wissenschaftler eigentlich mit dem Problem der Kontingenz um? Wir arbeiten ja damit, dass wir gewissermaßen rationale Beschreibungsformen für katastrophale Abläufe zu erfassen suchen, in denen dann aber, und das wäre jetzt meine Bedenken, die ich als Punkt einfach mal aufbringen möchte, in denen dann eventuell die Kontingenz, die für die Katastrophen so entscheidend sind, rausgefiltert wird. Also, wie gehen wir mit Kontingenz um?
Nur so weitergehen wie... Oh, bitte.
Okay. Sie möchten jetzt, dass ich direkt darauf antworte, oder? Ja. Okay. Ich würde nämlich ganz gerne Bezug nehmen zunächst zu dem Vortrag von Herrn Thoma. Das fand ich sehr interessant. Das war ja eher so ein Feldexperiment sozusagen im Unterschied zu dem Experiment, was wir vorgestellt haben im Labor. Und meine Frage, die ich ganz, also ich fand es sehr spannend, dass das auch eine Möglichkeit ist, sehr aufwendig, aber ja auch eine, wo tatsächlich unter ökologisch validen Umständen geguckt wird, wie menschliches Verhalten abläuft. Und ich finde, dass eigentlich beide Strategien, sowohl die im Labor, die wir vorgestellt haben, als auch das, was Sie vorgestellt haben, sich sehr gut ergänzen, weil das natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, das dann wieder ins Feld hineinzubringen, was wir versuchen, erstmal in der Grundlagenforschung zu erforschen. Insofern fand ich, dass das ja sehr gelungen war von der Abfolge her. Und dann hätte ich dann auch noch einen Kommentar zu Ihrem Vortrag, den ich auch sehr spannend fand, mit Blick auf ja ein ganz anderes Thema aus medizinischem Kontext. Zunächst habe ich mir auch überlegt, was ist das Thema, wo ist der Bezug zu Katastrophe, was aber immer deutlicher geworden ist bei dem, wie Sie es vorgestellt haben. Und auch da wäre so meine Frage, wie Sie so menschliches Verhalten im Kontext von diesen Katastrophen erforschen oder ja, was über die epileptischen Anfälle hinausgeht. Also ich denke zum Beispiel an sowas wie, dass das ja sehr dramatische, wie Sie es auch beschrieben haben, dramatische Katastrophen für den Einzelfall sind. Und die Frage ist da, also wie wirkt sich das aus mit Blick eben auf weitere Folgeprobleme? Also haben diese Menschen verstärkt dann auch andere Reaktionen, die in Richtung Panikreaktionen gehen? Panik, also Angst vor dem nächsten Anfall und so weiter. Also ein ganz anderer Zugang als das, was Sie vorgestellt haben.
Also ich denke, man muss da verschiedene Ebenen unterscheiden. Wir Mediziner sind ja mit einem medizinischen Problem konfrontiert und je nach Kompetenz lösen es schneller oder nicht schneller. Und sie gewöhnen sich auch dran. Es gibt Filme aus englischen Notfallzentren, wo Patienten in epileptischen Anfällen in Serie als sogenannten epileptischen Staaten eingeliefert sind. Das ganze Personal rennt drumherum völlig chaotisch und kann überhaupt nicht mehr zielgerichtet handeln, weil diese Aktion so schlimm ist, eigentlich viel schlimmer, als sie medizinisch sein müsste, wenn man geordnet vorgeht. Bei uns tritt eine Gewöhnung ein, weil wir den ganzen Tag, ich sehe 10, 15 Anfälle am Tag in der Klinik. Und da tritt natürlich eine Gewöhnung ein. Für den Patienten selbst gibt es zwei verschiedene Ebenen auch. Es gibt den routinierten Patienten, dem macht das nichts mehr aus. Der hat einen Anfall, das stört ihn auch gar nicht weiter. Und es gibt den anderen Patienten, wo genau das eintritt, was Sie sagen. Und da ist die Frage, hat er organisch vermehrt Panikerkrankungen, also Angsterkrankungen sind in der Inzidenz deutlich erhöht bei den Patienten, weil einfach Temporallappenepilepsien häufig sind und eine Temporallappendysfunktion hat, damit der Mensch vulnerabel ist, oder sind es tatsächlich die Anfälle, die das auslösen, die Angst vor Anfällen, also ein psychoreaktives Phänomen. Das ist ganz schwer zu lösen. Das lösen wir nicht, aber wir sind herzlich eingeladen, können genügend Material bei uns angucken.
Ja. Was mir aufgefallen ist bei dem ersten Vortrag von Herrn Bergmann, die Crisis Informatics, das hat mich sehr interessiert, weil im Internet ist es ja durchaus jetzt üblich, über Wikipedia, über OpenStreetMaps sind ganz viele Leute da draußen und helfen mit, das Wissen zu mehren und das auch systematisch zusammenzutragen. Und ich glaube auch da ist, ich hatte sowas bisher gar nicht als Möglichkeit gesehen, aber denke, dass das eine wunderbare Anwendung ist und tatsächlich vermutlich auch genauso gut funktionieren wird wie Wikipedia. Das heißt, es gibt da all diese Probleme und es ist nicht immer alles korrekt, aber dadurch, dass man so viele Leute hat da draußen und die Infrastruktur noch funktioniert, kann man durchaus viel mehr machen, als wenn man nur die professionellen Rettungskräfte einsetzen würde. Herr Thoma, vielleicht können Sie mich da auch korrigieren. Sie sagten ja auch schon selber, dass es da womöglich ein Konkurrenzverhältnis dann geben wird. Das war auf jeden Fall, was mir als sehr interessant aufgefallen war. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, jetzt im Vergleich zur vorherigen Sektion war, da hat man ja darüber gesprochen, dass es Modelle gibt, wenn diese Modelle können, sind immer falsch und tatsächlich, wenn wir die Randbedingungen der Modelle nicht erfüllen, dann kommt es zur Katastrophe. Also dann, wenn die Platten eben sich gegeneinander verschieben und dann irgendwann dann der Ausgleich erfolgen muss und die Randbedingungen dann eben verletzt werden. Nun ist es aber auf der anderen Seite so, dass wir natürlich Modelle von den Katastrophen bilden können und bauen können und dann auch uns darauf vorbereiten können, diese Katastrophen zu bewältigen, wie wir es eben versuchen, in unseren Versuchen oder auch die Rettungskräfte das ganz systematisch versuchen, das zu trainieren. Das heißt, da ist tatsächlich so, und natürlich können wir uns nicht auf alle Eventualitäten einstellen, aber wir haben doch die Möglichkeit, ein bisschen uns darauf einzustellen, was es denn bedeuten kann, in außergewöhnlichen Situationen agieren zu müssen. Und ich glaube, das ist auch das, was die Patienten dann eben genau da lernen müssen.
Ja. Ja, ich möchte ein paar Punkte aufnehmen, mal beginnend mit der Katastropheninformatik. Es wurde auch so ein bisschen so dargestellt, dass diese sozialen Netze möglicherweise eine eigene Gefahr bilden können. Aber man kann sie auch nutzen. Also es gibt Ideen, es gibt Projekte, die versuchen, diese sozialen Netze zu nutzen, mal ganz einfach beginnend mit Idee, dass ich auf dem iPhone so eine Sicherheits-App mache. Also beispielsweise, wenn eine Großveranstaltung ist, wieder ein Rockkonzert oder so, dass man die Leute fragt, willst du nicht so eine Sicherheits-App auf dein iPhone laden? Und wenn denn wirklich was passiert, dann sendet das iPhone sowieso die Lage, wo der Mensch momentan ist, und wenn er dann noch die Kategorie eingibt, er sieht das und das, man hat dann ein Lagezentrum, da kann ich automatisch unter Nutzung der Informatik eigentlich blitzschnell ein ideales Lagebild mir generieren. Ich weiß, wo die Leute sind und die sagen noch brennend oder drei Schwerverletzte oder so irgendwas mit einigen wenigen Kategorien und ich kann dann wirklich mir auf einfache Weise ein Lagebild generieren. Und so sind weitere Überlegungen, dass ich eben dann auf Facebook und Twitter das nutze, unter Nutzung informatischer Tools das zusammenzufassen und relativ schnell ein Lagebild zu generieren, ohne dass ich da jemand hinschicken muss oder vorher einen Sensor hintun muss, sondern die Menschen nutzen mit ihrem sozialen Netzen. Und da gibt es einige Überlegungen, ich glaube, da wird auch einiges entstehen. Zu Ihrer Anmerkung, Frau Tuschenkoffier, zu dem Versuch, ja, es war alles ein bisschen sehr, sehr schwierig und dramatisch. Eigentlich hätten wir zum Beispiel Sie auch mit einbinden müssen, hätten wir noch viel mehr machen können. Aber dieser Versuch war eine wirklich absolut einmalige Chance, das kann man in Deutschland nicht oft machen. Wir haben in ganz Deutschland gesucht, wo dürfen wir überhaupt ein Gebäude sprengen, das hat sich durch Zufall hier in Bad Säckingen ergeben. Es hat dann eine Fülle von Problemen gegeben, Sie glauben es nicht, aber am Schluss hat dann irgendeine Abgeordnete einen Brief am Bürgermeister geschrieben, wer hat denn diesen Versuch genehmigt, wer steht für die Folgeschäden auf und wer garantiert, dass nicht unsere Thermalquellen in Bad Säckingen dabei gestört werden, und da verliert man dann den Kopf oder den Weitblick, dass man noch zum Beispiel an die Mediziner denkt und sagt, mach doch auch mit und sendet auch Leute hin und instrumentiert die und vermisst solche Dinge. Dann noch zu den Anmerkungen vom Herrn Bergmann zu Vollständigkeit, so wie ich es verstanden habe. Wie kann ich denn das Richtige tun, um Katastrophen vorherzusehen oder den Katastrophenablauf zu wirklich zu untersuchen? Es erinnert mich an die Zeit, als es darum ging, ein europäisches Sicherheitsforschungsprogramm auf die Schiene zu setzen. Das war 2002, hat man ein bisschen rumgefragt. Die Kommission hat dann etwa 50 Leute einberufen nach Brüssel und die sollten dann mal eine europäische Sicherheitsforschung auf die Schiene setzen, generieren. Und dann muss ich überlegen, was kann da eintreten, was muss ich machen, welche Katastrophen muss ich denken. Und diese 50 Wissenschaftler, Vertreter der Länder haben dann relativ schnell, klar, die richtige Methodik herausgefunden, Szenarien, dass man eben in Szenarien denkt und sagt, ich gehe mal davon aus, dass folgender Zustand ist und dass folgender Notfall eingetreten ist, was muss ich dann machen? Also man verschiebt das alles dann hinein in das Thema Szenarien, aber kein Mensch kann sagen, ob ich die richtigen Szenarien gefunden habe oder ob es nicht noch welche gibt, die man eigentlich hätte untersuchen müssen. Aber mir fällt da nichts Besseres ein, dass man eben sagt, ich versuche mal Szenarien, die werden auch ein bisschen kategoriert, wahrscheinliches Szenario, ganz unwahrscheinliches Szenario, mittelwahrscheinliches Szenario, das Undenkbare, und dass man so versucht, Gruppen zu bilden und anhand dieser Gruppen dann das Szenario auszuarbeiten und dann daraus abzuleiten, was muss ich jetzt machen. Danke.
Ich versuche jetzt als jemand, der Hirnforschung auf einem anderen Gebiet macht als Sie, also wie Gröber, als die Psychologen, meine Erfahrung ist auch im medizinischen Bereich, dass Sie sehr, sehr routiniert sein müssen, um mit einer schwierigen Situation klarzukommen. Und je mehr die geübt wird, desto besser ist es, je mehr das prozedural wird und je besser läuft das ab. Gibt es denn Experimente oder Ideen, zum Beispiel bei Leuten, die mit Katastrophen zu tun haben, einzelne Sinnesorgane auszuschalten? Also ich habe es erlebt, ich war auch 10 Jahre im Katastrophenschutz. Wenn da mal eine Stelle kam, wo irgendeiner blutete und das Geruch war da, dann schied schon mal ein Drittel der Leute aus. Die waren so irritiert, dass sie auch gut prozedural gelernt ist, nur mit Mühe anwenden konnten. und Ähnliches. Das heißt, für eine einfache Maßnahme einfach zwei Dinge in die Nase zu stopfen, die einen Geruch verbreiten, der mit der schlimmen Situation nichts zu tun hat und damit einen sehr emotional störenden und das Gehirn auch überlastet in der Abwicklung, Sinneskanal auszuschalten. Wenn geschrien wird an solchen Orten, dann geht das auch schon alles sehr viel schwerer und so weiter und so fort. Also die Frage ist, ob man da mal systematisch überlegt hat, Sinneskanäle einfach auszuschalten bei der Bewältigung. Ich denke, in Ihrem Experiment müssen solche Dinge ganz gut möglich sein. Das können Sie mit und ohne Geruch machen und so weiter. Ja.
Vielleicht kann ich da noch eine Frage nachschieben. Ist es vielleicht so, dass in dem Moment, wo ich eine Katastrophe üben kann als Betroffener, es gar keine Katastrophe mehr ist? Zur Definition der Katastrophe gehört, dass ich mich nicht darauf vorbereiten kann. Wenn ich mich darauf vorbereiten kann, als Profi zum Beispiel, ist es keine Katastrophe mehr, sondern gewissermaßen eine Aufgabe. Gehört nicht zu dem Begriff, den wir hier gebrauchen und über das, was wir reden, hat mich gerade Ihr Beitrag dazu gebracht, dasjenige, dass wir eine ungenügende Vorhersage und Vorbereitungsmöglichkeit haben. Das war ja das Schlusswort, das Sie auch gesagt haben, ungewöhnliche Lösungen sind gesucht. Das heißt, wir können zwar uns auf bestimmte Katastrophen vorbereiten, wenn wir es tun, scheidet sie gewissermaßen aber aus der Gesamtmenge aus. Der Mensch, der das sein eigenes Computerspiel dann spielt und natürlich, da er es selbst eingesetzt hat in den Film, den Knopf findet, auf den er drücken muss. Das meinte ich damit.
Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, weil vor diese Herausforderung wird man ja gestellt, wenn man Notfälle simuliert. Also deshalb, wir hatten ja in unserem Vortrag auch versucht herauszustellen, deshalb gibt es auch so wenig Forschung im experimentellen Bereich, weil es natürlich zum einen erstmal ethisch nicht machbar ist, jemanden direkt so in die Notfallsituation reinzubringen, dass es 1:1 das Gleiche ist. Es ist immer eine Analogsituation mit all den Problemen und man kann natürlich mehr oder weniger nah an die Realität rankommen. Und da würde ich voll und ganz zustimmen, dass es eine andere Situation ist und dass man näher rankommt oder weniger rankommt und dass sich daran dann auch die ökologische Validität zu messen hat. Dennoch ist es so, und ich meine, auch Herr Nebel hatte ja darauf hingewiesen, das gibt es unseres Wissens bisher weltweit nicht, dass jemand experimentell das so realisiert hat bisher. Auch das, was Sie anregen, gibt es meines Wissens im Bereich Notfall bisher nicht. Und da liegt noch ein ganzes Stück Arbeit. Zum einen, was die Generierung von Szenarien angeht, die da möglichst ökologisch valide sind, und zum anderen, was die systematische Variation der Bedingungen angeht. Also das ist das, was Sie angesprochen haben. Wir haben jetzt bei unserem Experiment möglichst viel reingepackt, also auch zum Beispiel, was in der Kürze der Zeit nicht darstellbar war, dass eben auch so ein Rauch, ein Duft in dem Raum verströmt wird, sodass man möglichst nah rankommt. Natürlich könnte man das dann systematisch noch variieren, was es genau ist, welcher Kanal, ne, das Visuelle oder das Sensorische. Aber da stehen wir noch am Anfang der Forschung und ich würde trotzdem sagen, aus den Befunden, die man weiß im Rahmen von Trainings, zum Beispiel für Rettungskräfte, weiß man, dass das was bringt. Und das ist ja auch immer etwas Training in der Retorte. Es bringt was. Also gerade die Befunde zum Beispiel Freiwillige und trainierte Experten und Novizen zeigen deutliche Unterschiede. Und da denke ich, aus solchen Daten kann man schon Hinweise gewinnen, dass man doch auch in der Retorte, sage ich mal, viel erreichen kann im Sinne von Vorbereiten auf potenzielle Katastrophen.
Zwei Sätze dazu. Das eine ist, dass es ja im Bereich der Archäologie die experimentelle Archäologie gibt, bei der man im Grunde auch versucht, bestimmte Szenarien nachzustellen, um sich sozusagen dem historischen Sachverhalt anzunähern. Letztlich aber so, dass man eigentlich nicht richtig rankommt. Die zweite Frage ist die, inwiefern sozusagen dieser Erfahrungswert hilft. Ein ganz konkretes Beispiel, was gerade wieder durch die Presse gegangen ist. Die U-Bahn-Attacken in Berlin. Die letzte Attacke in Berlin in der U9 betraf einen jungen Mann, der gerade für die Berliner Verkehrsbetriebe eine Ausbildung macht zum Sicherheitsmann. Der also auf Deeskalation sozusagen trainiert ist und der diese Strategien, die er gelernt hat, versucht hat, in der Situation anzuwenden. Ohne Erfolg. Was ihn letztlich gerettet hat, war, dass ein anderer Sicherheitsmann kam und daraufhin dann diejenigen, die ihn attackiert haben, das weitergezogen haben. Also daran anschließend die Frage, es ist natürlich völlig verständlich, dass man versucht, Szenarien gleichsam vorwegzunehmen, zu trainieren, bestimmte Situationen herzustellen, aber wie weit reicht das, wie weit trägt das Ganze? Und da würde mich interessieren, wie Sie sozusagen den Nutzen dessen einschätzen, aber gleichzeitig eben auch die Grenzen des Ganzen. Und da möchte ich nochmal an die eine Karikatur erinnern, die heute am Vormittag gezeigt wurde, von dem Restrisiko, das letztlich auch da ist.
Nutztraining, was? Also ich denke, für Sicherheitskräfte ist es ein Muss. Für Leute, die ganz normal im Leben stehen, ist es unter Umständen hilfreich. Und das muss ja nicht immer die gleiche Situation sein. Und vielleicht auch auf die Frage zurückzukommen, ist es denn überhaupt noch eine Katastrophe, wenn man schon damit umgehen kann? Das kann durchaus sein, dass was für den einen die Katastrophe ist, ist für den anderen die Aufgabe. Das ist ja, ja, genau.
Ja, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ganz klar, dass man mit solchen szenarienorientierten Forschungszugängen und Trainings nicht alle Probleme löst. Also auf jeden Fall gibt es Grenzen, ja, was ökologische Validität angeht. Und auch das Beispiel, was Sie gebracht haben bei den Gewaltakten in der U-Bahn, das spricht ja nicht gegen Sicherheitstrainings, sondern es zeigt, dass das nicht alles ist und dass es nicht reicht. Also so rum würde ich das sehen. Und so rum würde ich auch unsere Forschung sehen. Wir haben nicht den Anspruch, damit alles zu erklären. Aber man weiß aus anderen Bereichen, dass, wo ich selber als klinische Psychologin nie gedacht hätte, dass es nützt, muss ich ehrlich sagen. Herr Nebel hat die Forschung ja vorgestellt im Bereich jetzt ganz anderes Thema, virtuelle Realität bei Phobiebehandlungen, wo eben die Menschen gar nicht mehr real in diese Situation reingeführt werden, sondern in solche virtuellen Welten. Und es ist genauso effektiv, wie wenn sie eben in die realen Welten geführt würden. Das finde ich zumindest ermutigend, dass es einen gewissen Nutzen hat, gerade weil, wie Herr Thoma eben gesagt hat, man solche Feldexperimente offensichtlich nicht allzu oft machen kann. Ja, sie sind erheblich aufwendiger als das, wenn man Szenarien in der Hand hat. Und ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also zu Ihrer Frage, Vielfalt und, ist wichtig beim Zugang von Trainings und auch wir gehen nicht davon aus, dass es eine ganz bestimmte Strategie ist, die wir einüben müssen, sondern gerade, dass es eher situationsangemessen eine Vielfalt von verschiedenen Szenarien geben muss, wo man anhand derer man trainieren kann. Und das zeigen alle Beispiele aus anderen Bereichen, dass es was bringt. Unterrichtsmaterialien beispielsweise.
Ja. Gut. Ich glaube, die Frage von Herrn Bergmann, wie geht man mit Kontingenz in der Katastrophe um, ist ein zentrales Thema, das meiner Beobachtung nach geradezu zu einem Paradigmenwechsel in der Sicherheitsforschung geführt hat. Denn es hat sich spätestens nach den Anschlägen in New York und Washington 2001 die Erkenntnis doch immer stärker durchgesetzt, dass es nicht möglich ist, alles vorherzusehen und noch weniger möglich ist, alles zu verhindern, zu vermeiden, sodass jetzt die Blickrichtung von der anderen Seite her kommt. Die Frage, was kann man machen, damit, wenn eine Katastrophe eintritt, ein Schadensereignis stattfindet, was kann man machen, dass die Schäden möglichst gering gehalten werden und die Menschen in die Lage versetzt werden, möglichst schnell wieder in den Normalzustand zurückzukehren. Dieser Ansatz ist relativ neu und von daher gibt es auch noch ziemlich wenig Erkenntnisse. Technische Lösungen, zum Beispiel wie man Bauwerke baut, dass sie nicht einstürzen, ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber die Frage etwa, wie müssen Menschen beschaffen sein, welche psychischen Eigenschaften benötigen sie, wie muss die Gesellschaft organisiert sein, um damit umzugehen, da stehen wir, glaube ich, noch völlig am Anfang. Deswegen ist der Gedanke mit diesen sozialen Netzwerken sehr interessant. Also wir haben hier in Freiburg ja ein Zentrum für Sicherheit und Gesellschaft und das Forschungsthema heißt Resilienz in der offenen Gesellschaft und da sind also solche Ansätze wirklich ganz fundamental. Also unsere Vorstellung ist, dass die eine resiliente Gesellschaft vor allen Dingen auch die Eigeninitiative der Bürger selbst braucht, dass der Staat dort nicht mehr alles richten kann. Aber wie gesagt, man steht hier ganz am Anfang, und ob mit diesem Ansatz man am Ende wirklich eine Verbesserung der Situation erzeugen kann, ob man dann besser mit Katastrophen umgehen kann, das ist aus meiner Sicht völlig offen.
Vielen Dank. Vielleicht ganz kurz noch eine Bemerkung dazu. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass der Ansatz über den Gedanken der Kontingenz erhebliche methodologische und epistemologische Konsequenzen für die Katastrophen- und Sicherheitsforschung hat. Und man weiß eigentlich noch nicht so genau, wozu das führt. Ich will aber ein Beispiel nennen, das vielleicht in Deutschland nicht so bekannt ist. Es gibt einen amerikanischen Risiko- und Katastrophenforscher, Clark Lee heißt er, der hat argumentiert, dass man gegenüber dem dominanten Modell probabilistische Berechnungen eigentlich ein ganz anderes Modell verfolgen müsste, was er possibilistische Modellbildung nennt. Und possibilistisch, damit meint er, wenn man nur probabilistisch denkt, dann wird der Einzelfall so extrem unwahrscheinlich, dass er eben immer mehr an den Rand rückt und fast vernachlässigenswert ist. Er wird marginalisiert, wenn man nur probabilistisch denkt. Aber wenn man anders darum denkt und sagt, okay, es ist immerhin möglich und lass uns mal diesen Möglichkeitsfall durchdenken, dann geht man ganz anders an das Problem heran. Man rückt es dann gewissermaßen von dem Rand eher in die Mitte der Beobachtung und dreht damit auch die Form der Konzeptualisierung, die Form des methodischen Zugangs zu dem Thema völlig herum. Und ich glaube aber auch, dass das noch eine Weile dauern wird, bis diese andere Art des Denkens, nämlich nicht einfach, wie das heute früh mal hieß, ja schön, die Wahrscheinlichkeit oder die Restrisiko auf Null zu rechnen, sondern mit dem Restrisiko tatsächlich zu rechnen und zu gucken, welche Möglichkeiten sind denn vorhanden und was kann alles passieren, dass das zu einer Änderung eigentlich der Katastrophenwissenschaft, wenn ich mal so sagen, Wissenschaften führen müsste.
Ihre Frage fand ich vollkommen auf den Punkt, wenn die Katastrophen sozusagen geübt und bewältigbar sind, dann sind sie nicht mehr, weil man dann eine Routine hat. Das Interessante ist aber, wenn man Forschungen mit Helfern macht, die bekämpfen nicht die Katastrophe, sondern sie bringen in eine unklare Situation ein definiertes Paket mit, das heißt entweder Rettungsmedizin oder Wasseraufbereitung oder Stützen von Bauwerken. Das heißt, die Leute, die dort ankommen, bringen ihre eigene Welt und ihre eigenen Gerätschaften mit und gruppieren das Vorgefundene nach ihren Routinen um. Und je erfolgreicher sie das können, desto besser erscheint Katastrophenbewältigung, was aber nicht Katastrophenbewältigung ist, sondern Anwendung einer mitgebrachten Routine. Und die wirklichen Katastrophenmanager, das sind in meinen Augen die sogenannten Crash Cops, also Leute, die Flugzeugunfälle untersuchen, und ein kleines Team, das weltweit reist, weil es so wenige gibt. Und die funktionieren ausnahmebasiert. Die kommen irgendwo hin und sagen, Abbruch des Leitwerks an der Stelle bei einer DC-6 habe ich noch nie gesehen. Da stimmt was nicht. Der gewöhnliche Helfer ist routinebasiert. Der kommt an und arbeitet sozusagen seinen Leitfaden ab oder sein Handbuch und macht auf A folgt B, auf B folgt C. Und er ist nicht in der Lage, das zu tun, was Jörg Bergmann Kontingenz benannt hat. Das heißt, der zukünftige Katastrophenhelfer müsste erst Kontingenzfähigkeit trainieren. Man sieht das, wie schwer das fällt im Bereich Detektion von chemischem Gefahrgut oder Radiation. Dort haben die Leute ganz große Probleme, dort sind große Unsicherheitsfaktoren, dort bricht das System meist zusammen. Und deswegen mein volles Petitum für Ihre Trainingsmethoden, dass im Simulator sozusagen die Leute auf Ausnahmefähigkeit hin trainiert werden, um von da aus dann kontingenzfähig zu werden. Das ist für mich die wirkliche Herausforderung des zukünftigen Katastrophenmanagements. Von daher glaube ich, ist das auf einem super guten Weg.
Ich dürfte vielleicht noch eine Frage anschließen. Es sind ja geradezu bei Herrn Thoma, ich bin darauf gekommen durch den Vortrag über Epilepsie, wo ja gewissermaßen der Feind im Innern sitzt, im Kopf. In Ihrem Vortrag ist der Feind außen. Er ist definierbar. Mich interessiert, wer ist eigentlich innen? Und da sind eine Menge politische Implikationen mit drin. Das ein Beispiel erläutern. Eine Ihrer und unserer Katastrophenbeispiele war 9/11. Wenn ich recht sehe, knapp 3000 Tote. Die Reaktion auf 9/11, der Irakkrieg, hat fast 1 Million Tote gekostet, gilt nicht als Katastrophe, sondern als Krieg, der sich hier für Einzelne als Katastrophe auftritt. Das heißt, die Definition dessen, was eine Katastrophe ist und was zu schützen ist, hängt ab von dem, wie ich definiere, was innen und außen ist. Also Herr McVeigh oder der Tsunami oder andere Katastrophen, die sind klar definierbar von außen. Aber wenn ich mal diesen etwas bemühten Sprung wagen darf, das Beispiel Epilepsie zeigt, und darauf wollte ich hinaus, wir haben morgen einen Vortrag darüber, die größte Katastrophe in Bezug auf die Vernichtung der Werte der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte, vielleicht sogar in der Menschheitsgeschichte, war die letzte große Finanzkrise, in der Summen von, ich weiß nicht wie viel, Fantastimilliarden zerstört worden sind. Eine gewissermaßen eine Art Zerstörung von innen, eine Art Heißlaufen der inneren Systeme, die man niemals mit einem System, wie Sie es als Katastrophen voraussetzen, in den Griff bekommen könnte, weil das Verhältnis von innen und außen hier gestört ist. Darauf wollte ich nochmal nachfragen.
Ja, wenn man sich mit diesem Thema befasst, man erfährt da, dass unterschiedliche Gesellschaften ganz unterschiedlich darauf reagieren. Wir hatten beispielsweise mal versucht, in Europa so ein Lagebild einzuholen und verschiedene Kollegen eingeladen aus einigen Ländern. Nur war ein Kollege aus Norwegen da, der hat gesagt, ich verstehe da gar nicht, was wir da rummachen in Deutschland. In Norwegen, sie hatten überhaupt noch nie einen Anschlag. Das Einzige, was sie interessiert, ist die Sicherheit ihrer Ölbohrplattformen. Also die Gesellschaft sieht es so, innen oder außen. Der hat gesagt, das ist kein Thema für uns. Und wenn sie dann hingegen nach Asien schauen, ein Rieseninteresse an dem, was wir an Sicherheitsforschung in Deutschland oder in Europa machen, weil es eben da Vielvölkerstaaten sind. Und was ist da innen und außen? Da kämpft eine Ethnie gegen die andere und versucht, sich gegenseitig zu schaden. Ist das innen oder außen? Also hängt wirklich von der Konstitution der Gesellschaft ab. Und es gibt eben die kleinen homogenen Gesellschaften, für die das überhaupt kein Thema ist. Und die großen Nationen, China, eine riesige Angst davor, dass eben da einzelne Ethnien einen Aufstand machen. Für die ist also dieses Thema Sicherheit, Schutz der kritischen Infrastrukturen, Homogenisierung der Bevölkerung oder Einbindung der Bevölkerung ein ganz, ganz zentrales Thema, eine vollkommen andere Sicht, als wir das haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen kann ich da mit Ihrer Definition, was ist innen, außen, komme ich da nicht so recht zurecht.
Ja, als Historiker kenne ich das Problem, dass bei bestimmten Ereignissen ich vielleicht noch den Augenblick definieren kann, in dem das Ereignis beginnt. Das klassische Beispiel wäre die Revolution. Dass es aber unendlich schwierig sein kann, zu sagen, wann das Ereignis beendet ist. Bei der Französischen Revolution kann man das wunderbar verfolgen. Es wird sozusagen von einem individuellen und isolierten Ereignis plötzlich zu einem Prozess und einer eigenen Struktur. Die Frage, die sich da für mich ergibt, ist, wie definieren Sie aus Ihrer eigenen disziplinären Sicht eigentlich das Ende der Katastrophe? Wann geht für Sie das Ereignis Katastrophe in die Bewältigung über? Wenn ich den Vortrag von Herrn Bergmann nochmal erinnere, habe ich den Eindruck, dass das ja potenziell unabgeschlossen ist. Denn das Kommunizieren über das Ereignis kann das Phänomen Katastrophe ja ad infinitum prolongieren. Wie sieht das für die anderen auf dem Podium Sitzenden aus? Wie definieren Sie den Beginn und das Ende dieses Ereignisses? Wann geht die Katastrophe sozusagen in ihre Bewältigung über? Oder bedeutet die Bewältigung der Katastrophe, der Versuch der Bewältigung, ihre Prolongierung?
Vielleicht darf ich vorschlagen, dass wir die drei Wortmeldungen zusammennehmen und zum Schluss noch mal eine Runde der Beantwortung machen. Ist Ihnen das recht gut? Dann hatten wir jetzt hier vorne, bitte.
Zum Begriff der Naturkatastrophe. Und zwar haben Sie, Herr Bergmann, mit Recht darauf hingewiesen, dass das eigentlich ein Begriff ist, der überhaupt keinen Sinn hat, denn ich habe andere Formulierungen gehört, die darauf hinauslaufen zu sagen, die Natur kennt keine Katastrophen, es gibt nur Naturereignisse. Nun wissen wir ja, auch aus dem Referat von Herrn Dombrowski, dass der Katastrophenbegriff klassisch schon in der Antike bei Aristoteles verwendet wird, um in der Theaterdramaturgie, um eben die Wende zum Schlechten darzustellen, und zwar eine plötzliche, katastrophale Wende eben zum Schlechten. Und das, glaube ich, ist auch für die Betrachtung der Naturereignisse hat eine verfälschende Wirkung. Ne? Nun ist, und zwar in dem Sinn, dass Naturkatastrophen nicht nur, wie schon richtig gesagt wurde, also nur 5% für die psychischen Störungen verantwortlich sind. Ich habe also aus der historischen Erdbebenforschung sogar feststellen müssen, dass gerade bei den großen, schweren Erdbebenkatastrophen also viele Aussagen gibt, dass also nicht nur psychische Störungen hervorgerufen werden, die eher gering sind, sondern dass sie auch eine therapeutische Wirkung haben. Ich glaube, so etwas Ähnliches kommt dann auch vor mit dieser Frage des Kontrollgewinns. Nicht? Herr Nebel, Sie haben darauf hingewiesen, und das wäre dann auch eine positive Wendung. Nicht? Wer durch die Katastrophe durchgegangen ist, der hat also ein ganz anderes Lebensgefühl. Nicht? Und sogar Depressionskranke und so weiter verlieren plötzlich diese Krankheit. Wurde immer wieder berichtet, zum Beispiel bei dem Erdbeben von Tokio. Die Frage, Herr Bergmann, ist, wissen Sie, wann überhaupt der Begriff der Naturkatastrophe auftritt, der heute so gang und gäbe ist? Denn Aristoteles stellt da keine Verbindung her zu seiner Erdbebenforschung. Das sind für ihn Naturereignisse.
Schön, wir haben die Dame.
Die Frage bezieht sich auf die Haltbarkeit der Topoi in der Katastrophendarstellung. Also ich frage mich, die Frage kam ja schon öfter auf, ist das dann überhaupt noch eine Katastrophe? Wenn man sich jetzt eine ideale Welt vorstellt, die resilient funktioniert und wo alle Trainings auch wirken, würden dann nicht trotzdem noch sozusagen die Journalisten und Regisseure und Literaten und so weiter die Katastrophe sozusagen an das Ereignis heranbringen? Also könnte man sich, also ich würde als Literaturwissenschaftlerin davon ausgehen, dass die Katastrophe sozusagen nicht aus der Welt zu bekommen ist, egal wie viel man trainiert, weil irgendwer dann doch ein Buch schreibt und sie Katastrophe nennt oder dann doch das Nachrichtenmagazin diese Bilder und diese Topoi verwendet. Also wie würden Sie das sehen?
Bitte.
Ich habe zwei Aspekte zur Bewertung einer Katastrophe. Ich habe vor 3 Jahren oder so was gelesen, dass durch die Medienbilder, die mit den zusammenfallenden Twin Towers in New York waren, dass da einige Traumatisierungen ausgelöst worden wären in der amerikanischen Nation. Also wie weit Medienbilder selber auch eine ganz bestimmte Form wieder schaffen von Rezeption beziehungsweise dann das, natürlich das verletzte Nationalgefühl und so weiter. Das ist die eine Geschichte, und in dem Zusammenhang auch, wie stark die mediale Berichterstattung dann auch wirkt. Ich war, als das Tsunami-Unglück war in Südostasien, war ich in Südamerika. Dort war das lediglich eine Randnotiz. Und als ich dann wieder zurück nach Deutschland kam, kam es mir vor, als ob hier der Tsunami gewesen wäre. Also wie hier berichtet worden ist und wie stark die Leute sich dann auch betroffen gefühlt haben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir ja ganz stark eine Sensibilisierung haben in den letzten 20 Jahren, was Traumata angeht. Und zum Beispiel die Psychologen sich da auch, ich denke da jetzt zum Beispiel an Eschede, dass dann praktisch jeder Mensch, der da irgendwo involviert war, dann auch psychologische Betreuung kriegt. Und gleichzeitig gibt es ja solche Ansätze, dass man sagt, oder bei den Tsunami-Opfern auch, dass, glaube ich, 96% ohne psychologische Betreuung, wenn sie die Trauerphase haben, darüber wegkommen könnten, und dass es zum Teil völlig inflationär auch also die Leute überhäuft werden mit psychologischen Angeboten.
Ja, ich denke nun, wir fangen einfach in der umgekehrten Reihenfolge an und jeder beantwortet, was ihm gerade passt. Bitte.
Ja, zu Beginn und Ende der Katastrophe ist natürlich aus der Sicht der Ingenieurwissenschaftler, der Techniker doch einigermaßen einfach, weil eben die Katastrophe einsetzt, wenn unsere versorgende Umwelt zusammenbricht, wenn wir keinen Strom mehr haben, kein Wasser mehr haben. Und wenn dann beispielsweise der Strom dann mindestens 3 Stunden pro 24 Stunden pro Tag wieder vorhanden ist, kann man sagen, es ist beginnt das Ende der Katastrophe. Und wenn eben unsere technologischen Systeme wieder eingeschwungen sind, ist das das Ende der Katastrophe. Das ist aus der Sicht einfach zu definieren. Ich wollte auch noch was sagen zu dem Begriff Naturkatastrophe, was Sie gesagt hatten. Ja, Sie haben vollkommen recht, ich hatte es auch versucht, in meinem Vortrag darzustellen. Es sind die korrekt formuliert Folgen von Naturereignissen. Es sind Naturereignisse, es geht nur um die Folgen. Und worauf wir gar nicht eingegangen sind, was ich versucht habe in meinem Vortrag auch darzulegen, die Folgen der Naturereignisse nehmen eben zu, weil wir immer unsere Erde, die einzelnen Länder viel dichter bevölkert sind, weil wir immer eine empfindlichere Umwelt aufbauen. Das ist uns zum Teil gar nicht so bewusst, welche empfindliche Umwelt wir da aufbauen. Wenn eben ein ICE mit 300 fährt, wenn sie da die Schiene um 1 Zentimeter verschieben, ist eine Katastrophe. Wenn der Zug mit 30 drüber tuckert, merkt das gar nicht. Also wir bauen eine immer empfindlichere Welt auf und das macht, bewirkt eben, dass viele Naturereignisse zu Naturkatastrophen werden. Und zu den anderen beiden Themen, das müssen die Kollegen Psychologen sagen.
Ja, zum Thema Anfang und Ende. In unserem Versuch ist es ganz einfach, wenn der Mensch aus dem Fahrstuhl kommt, beginnt das Notfallszenario. Tatsächlich beginnen tut der Notfall, wenn das Licht ausfällt und die Explosion stattfindet, und aufhören tut es, wenn man die Treppe raufgeht. Wenn man sich dann umguckt, dann kann man feststellen, dass also größere Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben in Italien, die können sich durchaus mehrere Jahre hinziehen, weil weiß man ja, dass die Städte immer noch nicht neu aufgebaut worden sind. Und ja, ich denke, der Normalzustand kehrt genau dann wieder zurück, wenn eben der Zustand erreicht worden ist vor der Katastrophe, was unter anderem, was nicht immer erreichbar sein muss. Und zu der Frage, ob die Topoi verschwinden, also ich glaube nicht, dass wenn wir eine resiliente Gesellschaft haben und uns auch durch Training auf Dinge vorbereiten, auf die wir uns eigentlich nicht vorbereiten können, aber einfach darauf vorbereiten, dass wir extreme Erlebnisse haben können, dadurch verschwindet das ja nicht. Da war noch die Frage nach der heilsamen Wirkung von Katastrophen. Also ich selber habe noch keine richtige Katastrophe miterlebt, aber extreme Ereignisse wie zum Beispiel den Schneewinter 1979, glaube ich, in Norddeutschland, wo wir dann alle eingeschneit waren, nicht weitergekommen sind, untergebracht worden sind. Die Bundeswehr ist gekommen, ja, hat uns geholfen und wir waren einquartiert in Turnhallen. Also ich fand das hinterher was ein sehr aufregendes Erlebnis gewesen. Ich will nicht sagen, dass es mir Spaß gemacht hat, aber es war positiv besetzt, das Musik. Und genauso jetzt auch die Aschewolke, wo wir dann alle festsaßen und uns durchschlagen mussten. Und also wenn man die Sache dann bewältigt hat hinterher, das hat schon, also wie gesagt, die Kontrolle wieder zu erlangen, das gibt ein positives Erlebnis.
Es gibt übrigens eine historische Theorie, die besagt, wer durch die Katastrophe hindurchgehen, dass einen das stärkt, dass so das Wirtschaftswunder der Bundesrepublik Deutschland zu erklären ist.
Ja, zunächst zu der Frage, wann hört eine Katastrophe auf, wann fängt Bewältigung an, wie kann man das überhaupt zeitlich einordnen? Aus Sicht der Psychologie, auch das passt noch zu Ihrer Frage vorhin von innen und außen, würden wir eigentlich sagen, es gibt immer nur ein Außen und Innen oder es gibt nur einen Anlass, der von innen kommt und der dann zu bewältigen ist. Die Katastrophe kann auch von innen kommen, aber es gibt immer dieses Innen und Außen und das passt auch zu dem, was Sie gefragt haben. Also wir würden unterscheiden schon unterschiedliche Traumatisierungen, Typ 1, Typ 2 nennt man das in der Psychologie, nämlich gerade nach der Dauer, also wiederholte, immer wiederkehrende, also zum Beispiel sexueller Missbrauch in der Kindheit. Und das eine wäre, wann hört das wirklich auf? Also dieser Akt, das kann man ja bestimmen, also irgendwann hat es aufgehört, dass das Kind vergewaltigt wurde, trotzdem wirkt es natürlich innen weiter. Das ist aber noch nicht Bewältigung. Und das Bewältigung, das wären dann eben Aspekte, die auch definierbar sind, ab wann etwas funktional bewältigt wird oder nur im Gedächtnis immer wieder repetiert wird und immer wieder zu einer Retraumatisierung führt. Insofern kann man das nicht zeitlich festmachen, aber man kann es an bestimmten Indikatoren festmachen. Und die haben dann wieder was zu tun damit, retraumatisiert sich jemand permanent oder ist er auf dem Weg zur Gesundung? Also insofern haben wir aus der Psychologie das Problem nicht wirklich, weil wir immer beides betrachten, innen und außen, und natürlich auch lässt sich von außen objektivierbar sagen, es ist jetzt zu Ende und dann, wie sieht der innere Prozess aus? Dann noch zur Frage der heilsamen Wirkung von Naturereignissen. Ich würde das jetzt auch nicht glorifizieren. Das, was Sie gesagt haben, klingt so ein bisschen so, man kann eine Depression dabei verlieren. Ich glaube das nicht. Es sind ja sehr anekdotenhafte Berichte und so haben Sie es ja auch gemeint, so ein bisschen provokativ. Aber es ist trotzdem was dran, wenn man sich die Daten anguckt, warum sind bestimmte Traumata pathogener und gerade Naturereignisse nicht, obwohl sie so dramatisch sind den Schaden angeht, dann denke ich schon, dass man gewisse Elemente finden kann, die erklären, warum das im einen Fall so oder im anderen Fall so ist. Zum Beispiel, was Herr Nebel gerade gesagt hat, Zusammengehörigkeit. Also wenn allen etwas passiert, wächst auch Zusammenhalt und man muss gemeinsam wieder versuchen, Deutschland aufzubauen oder sonst was. Sie haben das eben gesagt, durch die Katastrophe durchgehen. Ich würde nur aufpassen, es klingt sonst so wie, es ist gar nicht so schlecht. So haben Sie es aber nicht gemeint, sondern ich glaube, dass es verstehbar ist aus psychologischer Sicht, dass genau solche Prozesse dann angestoßen werden, während andere Traumata den Menschen vereinzelt darstellen lassen und er hat alleine damit zu kämpfen, dieses zu bewältigen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Dann kam noch die Frage von Ihnen, machen Psychologen nicht zu viel? Ich würde sagen, ja, da haben Sie recht. In den Anfängen, als Auswirkungen von Traumata und Katastrophen noch nicht so bekannt waren, war das tatsächlich so, dass zu viel gemacht worden ist. Heutzutage weiß man also, dass gerade beim Bereich Prävention von Traumafolgeschäden tatsächlich auch etwas zu viel und zu früh sein kann. In anderen Bereichen sagt man immer, Prävention ist gut und da ist es gerade nicht gut, sondern kann sogar schädlich sein. Insofern würde ich Ihnen da voll und ganz zustimmen, dass das nicht indiziert ist. Und professionelle Psychologie und Psychotherapie macht das auch nicht mehr, weil wir die Daten inzwischen kennen. Und da wäre ich immer vorsichtig, wenn jemand sofort etwas verkaufen will. Aber es ist natürlich wichtig, die Zielgruppen rauszufinden, die Risikogruppen darstellen und da dann tatsächlich auch was in Richtung Resilienz zu tun.
Herr Oeser, Ihre Frage, wann der Begriff der Naturkatastrophe aufkam, den kann ich nicht beantworten. Da müsste man jemanden, der sich in der historischen Semantik auskennt, mal dran setzen. Wäre vielleicht ein schönes Thema. Zu Ihrer Frage, inwiefern Medienbilder selbst Traumatisierungen erzielen können, weiß ich nicht, ob es da Untersuchungen dazu gibt. Ich selbst habe eine lange Zeit mal über Medienrezeption geforscht. Wir haben also untersucht, was tun Leute vor dem Fernseher. Sie sitzen ja nicht nur da, sondern sie reden darüber und das haben wir aufgezeichnet und analysiert. Und mein Eindruck ist der, dass die Bilder selber eigentlich noch nicht wirken. Sie wirken dann, wenn sie auf eine bestimmte kommunikative Situation treffen, wie sie verarbeitet werden, wie darüber geredet wird, wie darüber in der Familie, mit Nachbarn, beim Arbeitsplatz etc. gesprochen wird. Also man müsste etwas weg von den Bildern selbst gehen und auch die Rezeptionssituation und die kommunikative Verarbeitung von Bildern mit berücksichtigen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass eventuell sich bestimmte erschreckende Wahrnehmungen von Bildern auch verfestigen können. Jetzt wollte ich Ihre beiden Fragen vielleicht zusammen beantworten. Wann hört eine Katastrophe auf? Wann fängt die Bewältigung an? Ist die Katastrophe eventuell endlos? Und sterben eventuell die Topoi der Katastrophendarstellung aus? Also ich glaube, man muss... Und das ist jetzt schon ein bisschen angeklungen und ich formuliere es jetzt mal provokativ, aber man muss vielleicht deutlich sagen, eigentlich braucht eine Gesellschaft Katastrophen. Und das ist gerade von Soziologen ein immer wieder vorgetragener und untersuchter Erfahrungssatz, dass Katastrophen natürlich wichtige Generatoren für sozialen Wandel darstellen.
über Katastrophen werden eben bestimmte soziale Umschichtungen, werden Deutungen verändert. Es gibt Wandlungsprozesse, die vielleicht durch Katastrophen enorm beschleunigt werden. Es ist ja von der Kieler Forschungsgruppe sehr früh von Herrn Dombrowski und Lars Clausen die These vertreten worden, dass das rapide soziale Wandlungsprozesse sind, die unter anderem durch Katastrophen ausgelöst werden. Also man kann sich eigentlich nicht Katastrophen wünschen, aber man muss auf der anderen Seite sagen, dass Gesellschaften von Katastrophen durchaus profitieren können. Ich muss dazu sagen können, denn es gibt einige Untersuchungen, die verfolgen, wie wirken Katastrophen auf Communities. Und es gibt eben auf der einen Seite die Beobachtung, dass Communities durch Katastrophen gestärkt werden, also der Zusammenhalt, die wechselseitige Hilfe, die Fürsorge etc. wird gestärkt. Es gibt aber genauso die Beobachtung auf der anderen Seite, dass Gemeinschaften durch Katastrophen geschwächt werden, ja sogar ausgelöscht werden, dass sich die Leute zersplittern, schon räumlich auseinanderfallen, aber auch der Streit um finanzielle Mittel, die die Regierung zur Verfügung stellt etc., führt dann dazu, dass die Gemeinschaft auseinanderbricht. Also zusammengefasst meine ich, dass Katastrophen als Generatoren für sozialen Wandel berücksichtigt werden müssen. Man kann sie nicht planen und soll sie nicht planen und man muss sie vermeiden. Man muss aber realistischerweise sagen, historisch betrachtet stellen Katastrophen ganz gewiss solche Momente der Beschleunigung von Wandlungsprozessen dar. Aussterben werden die Katastrophen nicht. Zum einen wird es, ich weiß gar nicht, ob es mehr Katastrophen gibt, aber in einer mehr und mehr globalisierten Welt wird natürlich mehr über Katastrophen berichtet. Schon aus dem Grund gibt es für uns mehr Katastrophen, weil wir jetzt über Katastrophen erfahren, von denen wir früher nie und nimmer erfahren haben. Und zum anderen, und da will ich nochmal zum Schluss Ihre Anregung aufgreifen, man könnte ja sagen, gibt es exogene oder endogene Katastrophen. Und ich glaube, jede Gesellschaft produziert auch, je komplizierter sie wird, natürlich das Potenzial für endogene Katastrophen. Und man kann jetzt über alles Mögliche spekulieren, aber wenn man die Berechnungen von Ökonomen hört und mal sich durchrechnen lässt, was Renten und Pensionsgehälter in den nächsten Jahrzehnten sich so auftürmend vor uns herschiebt, dann könnte durchaus sein, dass das sozusagen eine Katastrophe ist, die jetzt so vor sich hinschlummert, aber vielleicht in 10, 15 Jahren plötzlich enorm bedeutsam ist. Und so kann man für alle funktionalen Teilsysteme jetzt überlegen, mit welchen Komplexitäten müssen die umgehen und sind da nicht lauernde Katastrophen. Also insofern denke ich, gehen uns die Katastrophen nicht aus. Man soll sie vermeiden, aber man soll vielleicht auch damit leben, dass Katastrophen auch einen Lerneffekt für Gesellschaften mit sich bringen.
Ja, mit diesem Schlussplädoyer möchte ich allen Rednern für ihre sehr informativen Vorträge danken. Ich möchte allen Diskutanten danken für die Möglichkeit, diese doch unterschiedlichen Themen zum Thema Katastrophe doch zu integrieren und vergleichend konstruktiv zu diskutieren. Ich glaube, wir haben das Thema Ausbruch der Katastrophe unter vielen Aspekten jetzt gut beleuchten können und haben sehr viel mehr verstanden, was passiert und auf uns zukommen kann. Umso wichtiger finde ich, dass wir den Blick auf morgen werfen und uns schon dann Gedanken machen können und lernen werden, was mit der Bewältigung der Katastrophe und den Lehren aus der Krise dann erreicht und gelernt werden kann. Ich danke Ihnen allen für Ihr heutiges Kommen und freue mich auf ein Wiedersehen morgen.